Ich freue mich, dass ich zu euch jetzt reden darf. Und vielleicht ein bisschen ungewohnt, ganz am Anfang schon die Predigt. Wir wollen dann auch genug Zeit haben, über das auch noch nachdenken und das zu bewegen, auch mit im Abendmahl dann. Und ich muss euch sagen, ich fange heute gleich ziemlich steil an. Ja. Es ist eine schwierige Botschaft, sie anzunehmen für uns. Wir haben ja alle Erwartungen an Gott. Und ich habe die Frage jetzt ein bisschen zugespitzt noch. Welches Recht habe ich als Christ? Welche Rechte habe ich als Christ? Diese Erwartungen von Gott, wir würden oft nicht Rechte sagen, aber es ist dann doch, wir fordern das irgendwie ein. Wenn wir Gott nachfolgen, dann soll auch das und das sein oder das und das nicht sein. Ja? Das kann jetzt bewusst oder unbewusst sein, aber es ist auf jeden Fall unsere Haltung Gott gegenüber, eine fordernde, eine erwartende. Und das kann jetzt stillschweigend sein oder auch lautstark ausgesprochen werden. Aber beim Recht ist natürlich die Frage, wer hat mir das versprochen? Ist mir das zugesprochen? Ja? Ganz ein banales Beispiel, ich kaufe ein Auto und habe 6 Monate Garantie auf den Motor. Ja? Das steht im Vertrag drin und wenn innerhalb 6 Monate der Motor eingeht, dann habe ich das Recht, zum Verkäufer zu gehen und zu sagen, das richtest du mir jetzt. Aber wenn das nicht im Vertrag steht oder wenn ich das Auto schon 3 Jahre habe, dann kann ich mich zwar ärgern darüber, aber ich habe kein Recht. Also ein Recht ist etwas, das muss mir zugesprochen sein, das muss mir garantiert sein, damit ich es einfordern kann. Und die Frage wollen wir uns jetzt anschauen. Welche Rechte haben wir als Christen? Wir schauen in den ersten Teil drauf, was für Rechte wir oft glauben zu haben und ob sie berechtigt sind. Wir schauen in einem zweiten Teil dann drauf, was Gottes Wort dazu sagt, zu unseren Rechten, ob und wie es sie gibt und in welchem Umfang. Und in einem dritten Teil, der wird auch ein bisschen interaktiv sein, wollen wir dann schauen, was bedeutet das für uns, was wir im zweiten Teil gesehen haben. Und ich fange jetzt gleich mal an. Unser erstes Recht, das wir zu haben glauben, ist ein Recht auf Selbstverwirklichung und Freiheit. Und das ist heute ganz etwas Selbstverständliches. Ja? Das ist auch ein Menschenrecht. In der Erklärung der Menschenrechte steht das auch drin, dass niemandem die Freiheit geraubt werden darf, dass man seine eigenen Ziele und Ideen und Sachen umsetzen soll, dürfen. Dass man eigene Ziele erreichen kann. Und das Wort autonom, ein autonomes Leben zu führen, das verratet schon viel. Autonom, das hat jetzt nichts mit einem Auto zu tun. Das Automobil ist das Selbstbewegte. Ja. Auto heißt selbst und nomos sind die Ordnungen, die Rechte, die Gesetze. Das heißt, der autonome Mensch gibt sich selbst sein Gesetz, er ist sich selbst sein Gesetz. Und in dem Sinn sind wir als Christen nicht autonom. Wir haben Freiheit, aber es ist eine Freiheit in Christus. Wir können viele Dinge tun, wir sind aber nicht in dem Sinn autonom, dass wir selbst unser Gesetz sind. Wenn einer sagt, Gott erlaubt mir, mich selbst zu verwirklichen, dann denke ich, hat er da was missverstanden, weil es geht nicht darum, dass wir uns verwirklichen, sondern dass Gott sich in uns verwirklicht. Wir kommen dann später noch ein bisschen drauf. Wo steht das geschrieben, dass du dich selbst verwirklichen sollst oder darfst? Ein zweites Recht, ich weiß, das ist jetzt sehr herausfordernd. Lass das mir mal so hinstellen. Wir werden es dann schon in einen Kontext auch noch stellen, der es vielleicht klarer macht. Das zweite sind erfüllte Beziehungen. Ob das ist Freunde sind, ob das eine schöne Ehebeziehung ist, ob das Kinder sind. Wir haben das Gefühl, Gott will das und dass das deswegen ein Recht ist. Etwas, was wir von Gott erwarten können. Und es steht aber nirgendwo. Hiob zum Beispiel hat in Anschlag seine Kinder verloren. Ihr kennt die Geschichte. Und wie er diese Nachricht kriegt, steht, Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf und warf sich vor Gott zu Boden. Also getrauert hat er, seine Kinder waren ihm wirklich nicht wurscht. Ja? Und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Es ist gewaltig. Wenn Gott mir morgen mehr Alex nimmt oder eins von meinen Kindern, dann hat er kein Recht verletzt, das ich gehabt hätte. Ich muss für jeden Tag dankbar sein, den ich mit meiner Frau verbringen kann, aber ich habe kein Recht, das von Gott zu fordern. Und ich sage das jetzt so laut und sollte es wirklich so sein einmal, dann wird es mich auch ganz schön betteln. Aber ich hoffe, dass ich es dann Gott nicht vorwerfen muss, weil es ist tatsächlich kein Recht, das ich einfordern kann. Und wenn wir allein die zwei Rechte schon anschauen, dann sehen wir ja schon, dass sich die widersprechen. Ich kann mir nicht selbst verwirklichen und eine erfüllte Beziehung haben. Weil sobald ich eine Beziehung habe, dann bin ich auch von einem anderen abhängig. Wie gut geht's mir, wenn der Alex nicht gut geht? Wie schön ist mein Leben, wenn sie sauer ist auf mich? Überhaupt nicht. Also allein das ist schon die Illusion, diese Rechte einzufordern, weil sie sich ja gegenseitig widersprechen. Das war schon ganz eklatant. Wenn einer sich verwirklichen will mit den wildesten Bergtouren oder in seinem Beruf voll aufgeht, weil das seine Verwirklichung ist, dann wird seine Beziehung leiden. Wir wissen das alle. Du kannst nicht alles haben. Genau. Das Dritte, was wir oft erwarten und worauf wir glauben, ein Recht zu haben, das ist unser materieller Besitz. Und wir sind alle gut versorgt. Aber wenn du neben dir schaust und du hast weniger als die anderen, dann bist neidig und dann bist bitter gegen Gott. Ja, ich muss mich so abrackern und ich habe nichts und die anderen schauen gar nicht auf Gott und leben in Saus und Braus und haben, was sie brauchen. Und wenn du mehr hast als andere, dann geht's da auch nicht gut, weil dann kannst du leicht überheblich werden und glauben, du hast dir das selbst erarbeitet und verdient. Es gibt einen Vers in 5. Mose, wo ganz klar steht, im Kapitel 8, darf ich das vorlesen? Denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott, ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Also, wenn wir weniger als andere haben, dann können wir bitter gegen Gott werden. Und wenn wir mehr als andere haben, können wir überheblich sein. Aber in dem Vers von Mose lesen wir, dass es Gott ist, der uns die Kraft gibt, den Reichtum zu erwerben. Und wenn du deinen Besitz morgen verlierst, und das kann jedem von uns passieren, dann hat Gott kein Recht verletzt, das dir irgendjemand zugesprochen hätte. Die körperliche Gesundheit, wer dieses Recht einfordert, der wird da bald drauf kommen, dass er das Recht nicht hat. Du hast auf Sand gebaut, es ist noch kaum jemand vor lauter Gesundheit gestorben. Alle, wenn wir einmal von der Welt gehen. Und meistens deswegen, weil einfach unser Körper das nicht mehr da rammt. Und es gibt diese Glaubensströmung, die eben sagt, dass wir nennen das bei uns in Deutschland Wohlstandsevangelium, im deutschen Sprachraum, im Englischen heißt es Health, Wealth und Prosperity, also wenn du Gott liebst und ihm nachfolgst, dann wird es dir gut gehen. Er segnet dich und es wird dir nichts Schlimmes passieren. Das ist eine ganz schwierige Botschaft, weil alle, die nachher nicht gesund und reich und glücklich sind, die haben nicht richtig oder nicht gut genug geglaubt. Und wir sehen viele Christen in der Geschichte, die wirklich ernsthaft Gott nachgefolgt sind und die sehr wohl verfolgt waren, krank waren, ihr Leben gelassen haben. Es gibt Krankheit, die selbst verschuldet ist, gar keine Frage. Aber es ist uns nirgends versprochen, dass wir gesund, reich werden oder bleiben oder gar schön bleiben. Ja? Okay, ist vielleicht nicht so wichtig. Das heißt, ich fasse zusammen die ersten vier. Das Ganze ist nicht ein Recht, das ich beanspruchen könnte. Ich habe euch das rot unten hingeschrieben, sondern ein Geschenk, das wir dankbar aus Gottes Hand empfangen können.
und auch nur haben, solange wie er das will. Du kannst versorgt sein und du kannst glücklich sein und du kannst eine gute Beziehung haben. Aber es ist nicht dein Recht vor Gott. Und du sollst ihm dann dafür dankbar sein. Es ist eine Herzenseinstellung, die unterschiedlich ist. Fordere ich das ein oder sage ich danke für das als Geschenk. Schauen wir weiter. Der nächste Punkt ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Die mentale und emotionale Gesundheit. Ja. Habe ich ein Recht, glücklich und zufrieden zu sein? Und das tut oft wirklich weh, wenn das nicht der Fall ist. Ja. Wie kann Gott nur das zulassen? Die Teenager beschuldigen die Eltern, sie zu Versorgern erzogen zu haben. Du beschuldigst vielleicht deinen Chef, deiner Entfaltung im Weg zu stehen. Und besonders tragisch ist, wenn das Erfolge von Gewalt oder Missbrauch oder Alkohol ist. Ja. Das Sündenfall der Welt erklärt ganz allgemein viele schlimme Dinge, die passieren. Aber für die konkrete Person, für das Kind, das jetzt dann geschlagen wird vom Vater, für alle diese Dinge gibt es keine echte Erklärung. Dass die Welt eine gefallene Welt ist und dass halt es die Sünde in der Welt gibt, das ist keine Erklärung für das individuelle Leid. Das ist zwar eine grundsätzliche theologische Erklärung, aber da kommen wir so eigentlich nicht weiter. Und der erste Schritt da muss eigentlich sein, aufzuhören, einen Schuldigen zu suchen. Es auch nicht Gott vorzuwerfen, dass er der Schuldige ist. Weil das ist dann ein Weg in die Verbitterung und in die Verzweiflung. Ein Recht, das wir auch noch glauben, oft zu haben, ist auf Anerkennung und Verständnis. Wir tun etwas Gutes und Richtiges, wir setzen uns ein und keiner merkt es. Der hat sich nicht einmal bedankt. Ich reiß mir da einen Hax aus. Keiner versteht mich. Diese Anerkennung und dieses Verständnis, wo ist uns das versprochen, dass wir das kriegen? Wir sind aufgefordert, das zu geben. Wir sind aufgefordert, uns bei anderen zu bedanken, ihre Leistung anzuerkennen. Wir sind nirgends das Versprechen, dass wir das kriegen werden. Ich bin auch gleich fertig jetzt. Als Siebtes möchte ich noch ansprechen, die Sicherheit. Mir darf nichts passieren, nichts Grobes zustoßen. Und wenn doch, dann muss dafür ein Schuldiger gefunden werden. Da kommt dann die Produkthaftung her, ja, dass dann jemand McDonald's verklagt, weil der Kaffee zu heiß ist, Schmerzensgeld, Versicherungen und so weiter. Die Einstellung leugnet eigentlich die Selbstverantwortung, die wir haben, und das ist auch gesellschaftlich kein guter Weg. Wenn du denkst, was die Kinder, ich bin dafür, dass Kinder geschützt werden, aber was da dann auch eine Einschränkung damit oft verbunden ist, es darf nichts passieren. Aber unser Leben ist so, es passieren soll. Wir haben nicht das Recht auf diese Sicherheit. Und als Letztes, wir glauben, wir haben ein Recht auf ein, sagen wir mal, ausreichend langes Leben. Wir alle würden gern mit 90 irgendwann einmal halbwegs gesund auf einem Bankl in der Sonne sitzen und Urenkel auf dem Schoß haben. Und es ist ein guter Wunsch. Und wir dürfen auch unser Leben so führen, dass das möglich ist. Aber es ist kein Recht. Es ist kein Recht, das wir einfordern können. Und wenn uns das nicht gegeben ist, dann hat Gott kein Recht verletzt. Ich sage es jetzt so grausig, aber es ist so. Es ist eine Frage, wie stehen wir dazu? Wie erwarten wir? Es geht um eine innere Haltung und Einstellung, die wir da anschauen. Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Und die ist eigentlich eine harte Frage und schwierig, ehrlich zu beantworten. Und ihr braucht keine Angst haben, es gibt jetzt keine Gruppendiskussion, ich werde es mir jetzt nicht aufzeigen oder so. Aber die Frage ist, welches von diesen Rechten, die da hinter mir stehen, halte ich fest? Will ich nicht auslassen. Du kannst eins weiterklicken, dann kommen sie ja alle her. Genau, noch einmal. Und einmal noch. Na, bin ich da schon richtig? Nein, genau. Tut mir leid, gehe wieder zurück, wo man die Rechte alle sieht auf dem ersten Platz. Welche von diesen Rechten halte ich fest und will ich nicht loslassen? Bin ich wirklich bereit, mein altes Leben, mein autonomes Leben, wo ich selbst mir mein Gesetz bin und selbstständig bin, zu verlieren und aufzugeben? Noch einmal, das ist kein Recht, das ich beanspruchen kann, sondern ein Geschenk, das ich dankbar aus Gottes Hand nehmen kann. Aber je mehr wir an dem festhalten innerlich, umso weniger kann Jesus in uns wirken. Weil ich will selber das festhalten, ich will selber die Richtung bestimmen, ich weiß selber, was gut ist für mich. Und je mehr wir bereit sind, das loszulassen, desto mehr kann Jesus in uns Gestalt nehmen. Jesus sagt uns, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Ja? Er sagt das in den Evangelien auch zu den Jüngern. Dort, wo er ihnen die Füße wascht, sagt er, ich bin euer Diener gewesen jetzt, aber ihr als Knechte seid nicht größer als ich, euer Herr. Und im Philipperbrief kennen wir die Stelle, wo steht, dass Jesus sich erniedrigt und zur Knechts, in Knechtsgestalt auf die Erde gekommen ist, als Sklave geworden ist. Welches dieser Rechte hat Jesus für sich festgehalten? Kein einziges. Er hat sich nicht selbst verwirklicht. Er hat das getan, was der Vater von ihm wollte. Er hat keine erfüllte Ehe gehabt. Er hat keine Kinder gehabt. Sein Besitz, brauchen wir gar nicht reden, den haben sie dann zum Schluss verlost unterm Kreuz. Das Einzige, was er gehabt hat, das gewohnt am Leib. Körperliche Gesundheit, ja. Sicher war er ein gesunder, junger Mann, aber wie ist ihm das genommen worden dann zum Schluss? Zerschlagen. Emotionale Gesundheit. Ich glaube, wie glücklich und zufrieden man da ist. Anerkennung und Verständnis. Da. Er opfert sich für die Menschen und sie schreien, kreuzigt ihn. Sicherheit hat er komplett aufgegeben. Und ein erfülltes Leben bis ins hohe Alter war auch nicht ein Recht, das er für sich in Anspruch genommen hat. Und wir, warum wollen wir Rechte beanspruchen, die Jesus aufgegeben hat? Aber es geht noch tiefer und da schauen wir jetzt auf das, was Gott dazu sagt, was Gottes Wort dazu sagt. Jetzt werden wir ein paar Bibelstellen anschauen. Der erste Punkt ist, dass alle unsere sogenannten Rechte am Kreuz aufgekauft wurden. Ich sage das jetzt dann ganz brutal, aber es ist tatsächlich so. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 8. Ich lese Vers 7. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um den Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Im 1. Korinther Kapitel 6, ab Vers 19, schreibt er, da geht es um die Auswirkung der Sünde auf den Körper, in dem konkreten Fall um Unzucht. Und da sagt er, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, sondern Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt ihm mit eurem Leib. Im 2. Korintherbrief macht das noch ein bisschen deutlicher. Kapitel 5, Vers 15. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Das heißt, die Aussage da ist, Gott hat uns erkauft am Kreuz mit Haut und Haar, mit unserem ganzen Leben und auch mit unseren Rechten. Das sind nicht mehr unsere Rechte. Und deswegen sollen wir diese vermeintlichen Rechte als Nachfolger ihm übergeben. Ganz konkret sagen Jesus, das ist nicht mehr mein Recht, auf das ich Anspruch habe. Du hast mich erkauft, du hast den Preis, den vollen Preis für mein Leben, für mich bezahlt. Und deswegen ist es auch nur gut und richtig, dass wir unsere Vorstellungen, unsere Ansprüche und Erwartungen, die wir in unser Leben haben, ihm übergeben. In dem Zusammenhang versteht man dann diese zwei sehr harten Verse, die Jesus in den Evangelien sagt. In Matthäus 10, 37 und 39, da kommen da 37 bis 39, sagt er dann zu seinen Jüngern: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, der wird es finden. Das ist eine voll brutale Aussage. Und er redet jetzt nicht, die zweite Stelle, in Lukas 14, dort steht sogar, wer nicht Vater und Mutter hasst. Und die Stelle muss man im Zusammenhang verstehen, weil es gibt genug Bibelstellen, die sagen, man soll Vater und Mutter ehren, sondern das Hassen heißt jetzt nicht etwas gegen sie haben, sondern das ist eine Priorität im Vergleich zu Jesus. Ja. Wer nicht Jesus viel mehr liebt als seine Eltern, so dass es ausschauen würde, als würde er sie sogar hassen. Wer Jesus nicht die Priorität gibt, der ist sogar da nicht würdig, sein Nachfolger zu sein. Das heißt, er fordert da eigentlich Unglaubliches. Da geht es um eine Priorität, weil er uns vollkommen erkauft hat. Wir sind Sklaven gewesen, die keine Rechte haben und sind jetzt von ihm gekauft worden. Es schmeckt uns überhaupt nicht. Aber es steht tatsächlich so da. Ist das jetzt extrem und unmenschlich? Wenn man es von der Logik her anschaut, ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir dann, wenn er uns gekauft hat, wenn er uns erkauft hat, dass wir unsere Rechte ihm übergeben. Und der dritte Punkt ist aber, wenn wir jetzt Gott unsere Rechte unterordnen, dann kann er sie uns als Geschenk und als Segen zurückgeben. Er kann uns mit dem allen segnen, mit guten Beziehungen, mit Besitz. Aber der Unterschied ist nicht, wie viel Besitz du hast, sondern der Unterschied ist, wie du dazu stehst. Ist es ein Recht, das du einforderst, auf das du bestehst, für das du dir selber dankst? Bist du autonom? Bist du dir selbst dein Gesetz? Oder ist das etwas, wofür du Gott danken kannst? Das Bild dazu wäre, dass Gott nur etwas Gutes in unsere Hand einlegen kann, wenn wir das, was wir vorher krampfhaft festhalten, bereit sind auszulassen. Dann haben wir offene Hände. Wenn wir das festhalten, dann können wir nichts empfangen. Ich habe euch jetzt drei Bibelstellen da hergeschrieben von drei biblischen Personen, auf die wir kurz schauen möchten, und dann wird es aber auch persönlich für uns. Ja. In Römer 4 wird von Abraham berichtet. Wenn jemand ein Recht auf einen Sohn gehabt hat, dann Abraham. Gott hat ihm versprochen, seine Nachfolger werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und dann fordert Gott von ihm, seinen Sohn aufzugeben. Ihr kennt die Geschichte, wie er den opfern soll. Und erst als Abraham bereit war auf dieses Recht, was ihm bitte von Gott zugesagt war in dem Fall, ja, nicht so wie bei uns, was ihm von Gott verheißen war, erst wer bereit war, auf dieses Recht zu verzichten, hat Gott ihn dann beschenkt, um ihm zu sagen, es ist nicht dein Recht, sondern mein Geschenk. Und wenn wir heute lesen, dass alle, die Gott nachfolgen, Abrahams Kinder sind, dann hat er wirklich mehr Söhne als Sterne am Himmel. Weil mit freiem Auge sieht man ungefähr 6000 Sterne am Himmel. Ja. Philippa, das ließ ich vielleicht vor. Philippa 3, ab Vers 4 bis Vers 9, da geht es um einen Paulus. Da sagt er, was er für Rechte hat und dass er sie aufgeben hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin ein Kind aus einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehöre zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf sich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Er hätte viele Rechte, auf die er sich berufen kennt, die er in Anspruch nehmen kennt. Aber er gibt sie auf und lässt sich stattdessen von Jesus beschenken. Noch an den Petrus in Matthäus 19, so, er ist ein sehr direkter Mensch, gell, der Petrus, gell. Was sagt er da zu Jesus? Da sagte Petrus zu ihm: Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Was haben wir davon? Jetzt haben wir einen Job gehabt und eine Familie und ein Einkommen. Und jetzt laufen wir dir da als Wanderprediger noch. Was haben wir denn davon? Und Jesus sagt: Ich versichere euch, wenn der Menschensohn im Reich Gottes auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, dann werdet ihr, die mir nachfolgt, ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meinen Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, um meinen Namens willen, nicht weil er sich an der Börse verspekuliert hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Gut, wenn wir unsere Rechte aufgeben, das haben die drei Männer erlebt, wenn wir an dem nicht festhalten, dann kann er uns all das und mehr als Geschenk wiedergeben. Der Jim Elliot war ein Missionar, der auch sein Leben gelassen hat, dafür von Gott zu reden. Und der hat den Spruch geprägt: Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und ich möchte euch jetzt persönlich ansprechen und ich habe dazu auch euch was mitgebracht, und zwar eine Zettel und ein paar Stifte. Ich werde den Andreas bitten, dass er das austeilt. Das ist nur für die. Das ist eine sehr persönliche Frage und ihr könnt das daheim auch machen, wenn ihr einen Zettel habt und stellt euch die Frage: An welchen von diesen Rechten haltest du fest? Was bist du bis jetzt nicht bereit gewesen aufzugeben? Welches Recht glaubst du zu haben? Und wenn du dir diese Frage ehrlich stellst, dann wirst du merken, dass das rührt dich an. Weil du willst ja eine glückliche Familie haben. Du willst ja ein Bett haben, wo du dich abends hinlegen kannst. Du willst ja Anerkennung haben. Und du willst ja ein bisschen Glück und Zufriedenheit haben in deinem Leben. Und ich sage auch nicht, dass das nicht einen Platz hat in deinem Leben. Aber es ist nicht ein Recht. Und diese innere Turbulenz, was die da aufriert, das ist gut. Wenn das für dich jetzt ganz was Flockiges ist, wo du jetzt 2, 3 Sachen hinschreibst, sagst, ja, passt eh, dann ist dein Herz nicht wirklich berührt von dem. Es geht jetzt tatsächlich um Sündenerkenntnis, ja? Weil es ist eine Sünde, es ist Rebellion gegen Gott, und dem festzuhalten, dass das mein Recht ist und mir zusteht. Der Heilige Geist wird in dein Herz sprechen. Es geht jetzt nicht um einzelne Taten, was du getan hast, sondern es geht tatsächlich um deine Herzenseinstellung. Und wenn du jetzt dann sagst, ich übergib Jesus mein Leben, er soll mein Herrscher sein, mein König sein, dann ist das leicht gesagt. Aber wenn du dir jetzt konkret diese Rechte anschaust, ob du an die festhaltest, dann wird es vielleicht um einiges schwieriger. Der Zettel bleibt bei dir. Wir haben auch darüber gesprochen, ob man dann jetzt die öffentlich da dann opfern, indem wir sie verheizen oder sonst irgendwas. Wir wollen das nicht machen, das ist eine Show. Die Sache soll zwischen dir und Gott sein. Aber es geht tatsächlich darum, was kannst du Gott hingeben? Welches Recht kannst du aufgeben, das du bis jetzt vielleicht festgehalten hast? Wir werden jetzt ein bisschen Musik haben und wir möchten uns die Zeit nehmen, dass der Herr in unsere Herzen sprechen kann, und ich werde dann noch mit 2, 3 Gedanken abschließen. Vielleicht war die Zeit jetzt auch zu kurz für dich. Nimm den Zettel mit, den Stift darfst du auch behalten, wenn du haben kannst. Und nimm das in der persönlichen Zeit mit Gott mit. Du sollst keinen Erwartungsdruck jetzt von außen spüren, sondern der Herr soll dir sagen, welches dieser Rechte du ihm übergeben willst. Und das ist der zweite Punkt. Übergib Gott dieses Recht, das eigentlich du gar nicht hast, dass du dir ja nur eingebildet hast, dass du es hast. Und was da wirklich segensreich ist, das ist, das auch laut auszusprechen. In Römer 10 steht: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Wenn du bekennst und aussprichst, dass Jesus der Herr ist und dass du ihm dieses Recht übergibst, dann ist das wirklich eine Lebensübergabe. Du gibst einen wichtigen Teil deines Lebens aus deiner Hand und in Gottes Hand. In Jakobus 5, Vers 16 steht, dass wir einander die Sünden bekennen sollen, weil sie uns dann vergeben werden. Ich glaube, die Beichte hat bei uns im freikirchlichen Raum ganz einen schlechten Ruf und auch zu Recht, das ist ja sicher viel missbraucht worden. Aber dass du etwas vor einem anderen Menschen, einem Vertrauten bekennst und sagst, so bin ich möchte, dass Gott mir das vergeben kann. Das kann dir sehr viel helfen. Die Person kann dir das auch zusprechen dann aus der Bibel. Du lässt die fallen, wenn du das tust. Du gibst ein Recht auf, was du gemeinst hast zu haben. Und das ist wie beim Abseilen. Ja? Du siehst dann nicht den Abgrund hinter dir, sondern du siehst das Seil und der Punkt, wo du festgehalten bist. Und dann kannst du den Zettel verheizen oder was auch immer für die persönlich ein Symbol ist, das wirklich Gott zu geben. Du kannst ihn zerschnipseln und in den Wind streuen, du kannst ihn in den Garten eingraben. Oder du steckst ihn einfach wohin, dass du dich an das erinnerst, was du Gott geben hast. Dass du wirklich dein Leben und wichtige Grundlagen und Rechte und Erwartungen des Lebens ihm abgeben hast. Und er kann die dann beschenken. Noch einmal der Jim Elliot, der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann. Unsere vermeintlichen Rechte, wir können sie nicht behalten. Wir haben sie gar nicht. Um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was Gott uns schenken kann. Und der dritte Punkt ist auch nicht so unwichtig. Entschließe dich dazu, dann Gott für alles zu danken, was da als Konsequenz rauskommt. Da steht, entschließe dich dazu. Ja? Nimm es dir vor. Es wird dein Herz, der Emotion vielleicht nicht glücklich sein mit dem, was dort oder da rauskommt. Weil vielleicht nimmt Gott die auch beim Wort und nimmt dir auch das eine oder andere Recht dann. Aber du kannst jetzt versprechen, nicht, dass es dir gefallen wird, aber du kannst versprechen, dass du Gott dafür danken wirst. Weil du vertraust ihm, wenn er der König ist und du ihm dieses Recht gegeben hast, dann darf er damit etwas tun. Und das solltest du dir auch vornehmen, wenn du ihm ein Recht gibst, dann kannst du es nicht bei der ersten Gelegenheit, wo er nachher so tut, als würde er da was anrühren, wieder geschwind in die Hand nehmen. Es geht wirklich darum, ihm zu vertrauen. Ich weiß nicht, was sein wird in deinem Leben. Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott deine Gesundheit oder deine Familie nicht anrühren wird. Aber Gott weiß es. Und er ist kein Betrüger, er steht ja zu seinem Wort und er ist allwissend. Wir sind wirklich in guten Händen bei ihm als liebenden Vater. Eine kurze Fußnote noch, mit der möchte ich jetzt dann schließen. Gibt es eigentlich gar kein Recht, das uns in der Bibel zugesprochen wird? Steht irgendwo, ihr habt das Recht, so und so. Ja, die Profis haben es hinter mir schon gelesen. Das ist das eine Recht, das uns tatsächlich so zugesprochen wird. In Johannes 1, im ersten Kapitel vom Johannesevangelium sagt der Johannes, Jesus kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist das Recht. Und dieses Recht, das könnt ihr von Gott einfordern und erwarten, weil er uns das zuspricht. Das ist jetzt ein Recht, das uns zugesprochen ist, das uns versprochen ist und nicht von irgendwem, sondern er selber hat es da gesagt. Das ist sein Versprechen, das haltet so, wie das Wort Gottes haltet. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist ja eine ewige Gewissheit. Wenn der allmächtige, allwissende Gott unser liebender Vater wird, weil wir seine Kinder wären, dann ist das ja eine gewaltige Sache. Und das ist die letzte Stelle, verspreche ich, in Römer 8 steht das, ab Vers 31. Der Paulus bricht richtig in Lob aus, wie er das realisiert und sagt, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Und ihr wisst, wie das weitergeht. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist der für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Und jetzt kommen da die Sachen. Die Sicherheiten, die Rechte, die wir nicht haben. Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Wenn Gott uns seinen Sohn gibt, wie soll er uns mit ihm nicht alles geben? Amen.